Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, in dieser österlichen Zeit einige ziemlich unbekannten Apostel Philippus zu besprechen. Und wir hören heute ein Wort aus Johannes 14. Das heißt es, spricht Philippus zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Kürzlich habe ich so ein stenografisches Protokoll von einer Bundestagssitzung gelesen. Und da musste ich denken, so Redner im Bundestag, die haben es wirklich schwer. Weil die dauernd unterbrochen werden durch Zwischenrufe. Wenn man gerade so einen schönen Satz angesetzt hat, da knallt einmal so ein Zwischenruf dazwischen. Und ich musste denken, ach, da haben wir Prediger es eigentlich leichter und bequemer. Trotzdem, ja, die Frage ist, ob es nicht ganz gut wäre, wenn hier ab und zu mal ein Zwischenruf hörbar würde. In Gedanken wird sicher mancher Zwischenruf hier gemacht. Nee, davon bin ich überzeugt. Aber es ist also nicht üblich. Der Pastor redet unter dem Schutz dieser uralten Sitte, dass ihm keiner widerspricht. Bei Jesus war es anders. Eine der größten und gewaltigsten Predigten, die der Herr Jesus gehalten hat. Es steht Johannes 14 bis 16. Der hat er vor dem kleinen Kreis seiner Jünger gehalten. Nach dem Abendmahl. Ehe sie miteinander nach dem Garten Gethsemane gingen. Sie dürfen nicht denken, dass es einfach ein Gespräch war. Das war eine feierliche Stunde, sehr so feierlich wie hier, als der Herr Jesus diese sogenannte Abschiedsrede hielt. Sie ist so groß und wichtig, dass Johannes sie uns genau überliefert hat. Ich werde oft gefragt, wie konnte das denn so behalten? Da sage ich, der Herr Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist hat ihn daran erinnert. Der Johannes hat sogar das große Schlussgebet, Johannes 17, genau aufgezeichnet, mit dem der Herr Jesus seine gewaltige Predigt geschlossen hat. Das ging also da bestimmt mindestens so feierlich zu, wie hier in unserem Gottesdienst, wo es ja niemand schreckenfeierlich tut, nicht? Und trotzdem wurde der Herr Jesus in dieser großen Predigt zweimal durch Zwischenrufe unterbrochen. Und zwar durch knallende Zwischenrufe. Den ersten Zwischenruf macht der sehr kritische Jünger Thomas, wissen Sie, den nachher nicht die Auferstehung glauben konnte. Und den zweiten Zwischenruf macht unser Philippus, der ja uns, die wir nun hier regelmäßig zusammenkommen, allmählich vertraut ist. Und mit diesem zweiten Zwischenruf haben wir es zu tun. Mit dem Zwischenruf des Philippus. Das Wort, als ich eben gelesen habe, müssen Sie sich denken, hineingestellt in diese Predigt Jesu. Ich darf noch mal lesen. Jesus ist also am Reden, spricht zu ihm Philippus, ein Zwischenruf. Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Jesus spricht zu ihm. Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir überschreiben die Predigt in den Text, der Zwischenruf. Und ich habe wie üblich drei Teile. Erstens der Mann, der den Zwischenruf macht. Die Essener sprechen ja bekanntlich drei Sprachen. Ostpreußisch, Deutsch und Essenerisch. Es gibt in der Essener Sprache so einen netten Ausdruck, den höre ich ab und zu so im Weigelhaus, wenn einer etwas Seltsames tut, du bist mich in Seltenen. So etwas spricht Kumpel Anton. Nun, meine Freunde, Philippus ist hier einen Seltenen. Das kann ich wohl sagen. Ein seltener Mann. einer, der aus der Reihe tanzt. Er fragt mit Ernst nach dem lebendigen Gott. Wer tut denn das? Zeig uns den Vater. Das ist ein Aufschrei. Wer tut denn das? Es gibt ein großartiges Wort im Buch hier. Das passt so in unsere Zeit hinein. Da wird davon geredet, dass der Mensch im Jahr 1959 ja, abgesehen von ein paar dummen Lapsereien oder Zoten, eigentlich nur ein Thema, ein Gesprächsthema kennt, nämlich die Ungerechtigkeit der Welt, die Gemeinheit der Vorgesetzten, der Chefs, der Eltern, der Lehrer. Ich will das Wort einfach vorlesen, ich will es Ihnen wörtlich sagen. Da heißt es, man schreit, dass viel Gewalt geschieht und ruft Zeter über den Arm der Großen. Aber man fragt nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht? Das ist eine Schilderung unserer Zeit, nicht? Man schreit viel über Gewalt, aber man fragt nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer? Nun, der Philippus macht eine Ausnahme. Er ist ein Seltener. Er fragt, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht? Zeige uns den Vater, so genügt. Er ist offenbar ein Ausnahmemann, der Philippus. Wissen Sie, ich hatte in Kiel viel Zeit, über diese Predigt nachzudenken. Und da habe ich jetzt mal folgende Gedanken angestellt. Wenn der Philippus durch eine kleine Verschiebung in den Kulissen des Welttheaters etwa dem Adam und der Eva begegnet wäre. Sie kennen doch die Geschichte nicht, wie der Adam und Eva diesen bösen Ungehorsam begangen haben, durch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann versteckten sich vor Gott in den Büschen des Gartens. Und nun habe ich mir vorgestellt, der Philippus, warum soll nicht mal so etwas geschehen, so wie Zeitmaschine, Philippus trifft in diesem Augenblick den Adam. Was machst du denn hier, sagte Adam. Tja, ich suche ihn, sagte Philippus. Du kennst ihn doch. Zeige mir den Vater, du hast schon mit ihm geredet. Adam, du hast mit ihm geredet. Zeige uns den Vater. Da schreit der Adam auf. Du willst zu ihm hin? Du bist verrückt. Wir sind am Weglaufen, soweit wir können. Wir möchten, wir könnten einen Kontinent zwischen ihn und uns legen. Und sehen Sie, diese Richtung, die Adam eingeschlagen hat, haben alle Adams Kinder eingeschlagen, zu denen wir auch gehören, nicht? Weg von Gott. Adam stellte Büsche zwischen sich und Gott, er versteckte sich in den Büschen. Wir stellen auch andere Dinge zwischen Gott und uns. Zum Beispiel, Pfarrer, man macht Priester, nicht? Mach du das, ich zahle die Kirchensteuer, aber bring du die Sache mit Gott in Ordnung. Oder seine Tugend, ich tue recht, scheue niemand, lieber Gott, aber lass mich jetzt in Ruhe. Oder Weltanschauung, wir weisen nach, stundenlang, dass es überhaupt keinen Gott gibt. So, jetzt sind wir vielleicht vor ihm sicher. Und sehen Sie, weil der Mensch in Wirklichkeit vor Gott nicht weglaufen kann. Von allen Seiten umgibst du mich. Sie können hinlaufen, wo sie wollen, sie laufen immer auf Gott. Ich hatte mal einen Streit mit meinem Bruder, wie viele Himmelsrichtungen es am Nordpol gibt. Er sagte natürlich vier. Ich sagte immer bloß eine. Läuft immer nach sieben. Und sie, so ist es mit Gott. Sie laufen immer nach Gott, wo sie hinlaufen. Von allen Seiten umgibst du mich, weil man ihm nicht weglaufen kann. Darum hat der Mensch es aufgegeben, Gott räumlich wegzulaufen. Er hat eine neue Methode erfunden. Er vergisst ihn. Sehen Sie, der Begründer der tiefen Psychologie, Freud, sagt so, wenn ein Mensch was unangenehm empfindet, hat er die großartige Gabe, das zu vergessen. Man vergisst eigentlich nur das, was einem unangenehm ist. Neulich sagt mir ein Penäler, jetzt haben wir seit 8 Wochen einen Aufsatz auf. Den muss man Montag abgeben. Und ich habe vergessen, ihn zu machen. Jetzt muss ich den Sonntag dran rücken. Er hat ihn vergessen, weil er vergessen wollte. Wissen Sie, weil er vergessen wollte. Er war ihm unangenehm. Er hat vergessen. Ich trage so ungern was in der Tasche mit mir. Darum vergesse ich die Hausschlüssel immer. Nicht, weil es unangenehm ist. Und weil die Menschen Gott einfach lästig ist, hat er es hingekriegt, Gott zu vergessen. So ist Gott zum vergessenen Faktor geworden.
Und da ist der Philippus schon ein seltener Mann, der gegen den Strom schwimmt, der aufschreit hier, zeig uns den Vater, dann genügt uns. Wo ist ein Mensch, der sagt, wenn ich Gott hätte, brauchte ich gar nichts anderes. Ein kleiner Volkswagen brauchen wir dazu oder so nicht. Das genügt uns, sagt Philippus, unerhört, dieser seltene Mann. Und ich frage mich natürlich, wie kommt der Philippus dazu, so gegen den Strom zu schwimmen? So ein Ausnahmemensch zu werden, der sagt, richtig mit Ernst Gott, den lebendigen Gott sucht. Wie soll ich Ihnen das klar machen? Da muss doch in dem Herzen des Philippus was vorgegangen sein. Es könnte ja sein, dass einer hier sitzt, der wirklich mit Ernst Gott sucht. Und da muss im Herzen was vorgegangen sein. Ich habe versucht, wie ich das deutlich machen könnte, was da im Herzen vorgegangen ist. Und ich kann sie nicht anders deutlich machen als an der Geschichte vom verlorenen Sohn. Sie kennen sie hoffentlich alle. Wer sie nicht kennt, sollte ich noch nicht heute lesen, Lukas 15. Der verlorene Sohn, der als seinen Vater vergessen wollte und vergessen hat und schließlich da so jämmerlich bei den Schweinen beim Dreck endet, im Hunger. Und da heißt, da kam er zu sich und sprach, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Eine Drehung um 180 Grad, entgegengesetzte Richtung wie früher. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Und er machte sich auf. So, und nun fantasiere ich wieder mal. Und da trifft er einen von seinen ehemaligen Genossen. Ha, sagt er, Mensch, wo willst du denn hin? Ich suche meinen Vater. Ich suche den Vater. Ha, sagt der Genosse, kann ich verstehen. Mensch, du bist auch pleite, du willst wieder Geld bei ihm abholen. Ja, er hat ja noch der Alte. Nein, sagt der verlorene Sohn, ich will kein Geld holen. Was willst du denn von ihm? Gar nichts. Gar nichts? Ihn will ich. Wenn ich ihn sehe und finde, das genügt. Denn so ist Philippus. Ein Mann, der zu sich gekommen ist, der zu sich gekommen ist, entsetzt, sieht, wie die Welt ohne Gott ins Verderben läuft, sich umdreht und ihn sucht. Und nichts will als ihn. Der Herr Jesus gibt eine herrliche Unterweisung hier und da sagt, unterbricht ihn der Philippus mit dem tollen Zwischenruf. Zeig uns den Vater! Jesus hat vorher das große Wort gesagt, wenn Sie eben vorlesen, wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr meinen Vater und von nun an kennt ihr ihn. Ach, zeig uns den Vater! Herr Jesus, deine ganze Predigt kommt bei mir nicht an, sagt der Philippus. Deine ganze Predigt kommt bei mir nicht an, das ist ein Ausdruck von heute, nicht in jetzt nur Frau. Deine Predigt kommt bei mir nicht an, ich höre nicht, es geht nicht in mich ein. Zeige mir den Vater, genügt mir. Ich will auch nicht etwas von ihm. Ich will ihn nicht bitten um Gesundheit oder Geld oder weiß der Kuckuck was, sondern ich will ihn. Nicht, da ist im Herzen was vorgegangen, dass ein Mensch so eine seltene Type wird. Zeige uns den Vater. Und jetzt wollen wir mal einen Augenblick still werden und jeder sich fragen, bin ich schon so weit? Ist das in meinem Herzen vorgegangen, dass ich zu mir gekommen bin und ihn haben muss? Nicht Pfarrer, nicht Kirche, nicht Religion, nicht Tugend, nicht etwas von Gott. Schreit mein Herz wie der Hirsch nach frischem Wasser nach dem lebendigen Gott? Haben wir uns angeschlossen, den verlorenen Söhnen? Die schreien, zeige uns den Vater, so genügt uns. Und nun das Zweite. Der Zwischenruf. Wir sahen den Mann, der ihn gerufen hat. Und jetzt zweitens die Antwort, die er bekam. Zweitens die Antwort, die er bekommt. Da hat also der Herr Philippus den Herrn Jesus mit diesem Zwischenruf glatt unterbrochen. Und das finde ich nun so wunderschön, dass der Herr Jesus dem Philippus nicht über den Mund fährt und sagt, also lass mich doch erstmal ausreden, Philippus. Das ist eine Methode vom Jünger, dem Meister einfach ins Wort zu fallen. Das tut ein feiner Mann nicht. Er schreit nicht an der Glocke des Präsidenten. Der Herr Jesus nimmt den Zwischenruf auf, ganz freundlich, und gibt dem Philippus eine klare, helle Antwort. Ich, die bespreche, möchte im Moment bei der Tatsache stehen bleiben, dass der Philippus eine Antwort bekommt. Wie sollte der Herr Jesus dem Philippus nicht antworten? Denn sein Zwischenruf ist ja eigentlich ein wundervolles Gebet. Das ist auch ein Gebet. Er legt seine innere Not und Unruhe dem Herrn Jesus hin. Dieser Zwischenruf ist ja ein Gebet. Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Und wie mir das aufging, habe ich gedacht, oh, so möchte ich wirklich beten können. Dass man Jesus mit dem Munde, nicht so Gedanken, mit dem Munde sagt, was tief im Herzen quält und unruhig macht, und die Probleme und Dinge, mit denen man nicht fertig wird, und die Schuld, die quält, und die, dass man ihm die Dinge sagen kann. Dann kommt Klarheit in unser Leben, meine Freunde. Wenn wir so mit Jesus reden können, wie Philippus, da käme wundervolle Klarheit in unser Leben, denn davon können Sie überzeugt sein, dass dieser Herr uns antwortet. Das erfahren wir hier. Er lebt ja. Er lebt, er kann heute Antwort geben. Er antwortet auf unser Gebet. Auf unser Fragen, auf unser Herz ausschütten. Und er tut es gerne. Er tut es gerne. Er berät uns ernster. Sehen Sie, er hat ja seine Macht unter Beweis gestellt, als er von Toten auferstand. Und er hat seine Liebe unter Beweis gestellt, als er dieses große, schreckliche Leiden am Kreuz für uns auf sich nahm. Soll dieser mächtige, barmherzige Herr uns nicht helfen? Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. In diesem Augenblick schüttet Philippus sein Herz aus. Gott will ich haben. Ich habe die Religion genug und das Geschwätz und das Gerede und das Diskutieren. Ich will ihn sehen. Schüttet euer Herz vor ihm aus, lieben Leute. Aber nun müssen wir die Antwort selber ja hören, die der Philippus bekommen hat. Zeige uns den Vater, so genügt uns, fragt Philippus. Wo ist denn Gott? Und Jesus antwortet, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wo ist Gott? In Jesus jedem sichtbar. Das ist eine befreiende Antwort und ich möchte Ihnen gern einfach persönlich bezeugen, wie dieses Wort mir zum ersten Mal richtig aufging. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, verzeihen Sie, aber einen alten Bekannten kriegt man gern wieder, nicht? Das ist eine Stunde, war ich junger Student und hatte ein kleines, schmales, philosophisches Büchlein vorgenommen, Lotzes Ästhetik. Und da philosophiert der Mann auch über Gott. Und ich saß an einem Waldrand auf der Schwäbischen Alb, ich könnte die Stelle zeigen. Und grübelte so über diese schweren Sätze. Und auf einmal bin ich erschrocken. Der Mann spricht ja philosophisch von Gott. Es ist ihm kein Problem, dass Gott existiert. Aber er sagt kein Wort, wie Gott ist. Wie ist denn Gott? Es überfiel mich auf einen Schrecken, Gott könnte ja ein ganz fürchterlicher Dämon sein, der Freude hat, uns zu quälen. Kann man doch manchmal denken. Gott könnte ja ein grauenvoller Tyrann sein. Wie ist er denn? Es hat keinen Sinn, über Gott zu philosophieren, wenn der Schrecken über ihm kommt. Wie ist er denn? Er kann ja fürchterlich sein. Und es gibt ja Worte der Bibel davon sprechen, dass Gott schrecklich ist. Und in dem Augenblick, ich kann nur sagen, wie es war, war es mir, als wenn der Herr Jesus mir selber sagte, dies Wort, wer mich sieht, sieht den Vater. Da verstand ich mal zum ersten Mal dies Wort, was das für ein helles und frohmachendes Wort ist. Wenn ich meinen herrlichen und lieben Heiland ansehe, wie er für mich am Kreuze stirbt, dann sehe ich Gott ins Herz hinein.
Wer mich sieht, sieht den Wagen. Es gibt eine wundervolle Auslegung zu diesem Bibelwort von dem Zeitgenossen Luthers, von dem Maler Albrecht Dürer. Das ist ein nicht sehr bekannter Kupferstich aus dem Jahr 1511. Dürer hat überschrieben die Dreieinigkeit. Wundervolles Blatt. Da sieht man den Vater auf dem himmlischen Thron, umgeben von Engelchören. Und über ihm schwebt die Taube des Heiligen Geistes. Aber das Schönste, der Vater, der Thron, der Schöpfer, hält in den Armen den gekreuzigten Heiland, den gekreuzigten Jesus, und hält ihn so, dass er der Welt gleichsam diesen Gekreuzigten entgegenhält, dass der ihn fast verdeckt. Als wenn der Vater sagt, wer den sieht, der sieht mich. Wundervolle Auslegung unseres Wortes. Vater hält uns Jesus in Welt. Wer ihn sieht, den Sohn, der sieht mich. Das ist so wichtig. Der Herr Jesus hat das einmal an anderer Stelle in Johannes 10 noch drastischer gesagt. Da sagt er, nicht nur wer mich sieht, sieht den Vater, sondern sagt er sogar, ich bin die Tür zum Vater. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Das heißt mit anderen Worten, es gibt keine andere klare Offenbarung Gottes als Jesus. Und es gibt kein Ansehen Gottes als in Jesus Christus. Und es gibt keinen Weg zu Gott als durch Jesus Christus. Das muss man wissen. Wenn man überhaupt Gott nicht vergessen will wie unsere Zeit. Wir können ja Gott, ich sagte am Anfang, wir suchen Gott zu vergessen, können wir nicht. Und gibt es im Alten Testament eine unerhörte und aufregende Geschichte. Da wird erzählt von den bösen Leuten in Sodom, die wollten den frommen Lot töten. Und da heißt einfach, da schlug sie Gott mit Blindheit, dass sie die Tür nicht fanden. Das habe ich mir oft vorgestellt, wie die Leute manchmal rumtappten. Da waren lauter Türen, aber die richtige finden sie einfach nicht. Da tappen sie rum und die richtige Tür finden sie nicht. Und hören Sie, so kommt mir der ganze religiöse Jahrmarkt unserer Zeit vor. Gott schlug sie mit Blindheit, dass sie die Tür nicht finden. Wir können Gott nicht vergessen. Und jetzt tappen die Menschen vor der Tür Gottes rum. Und da sagt der eine, hier ist die Tür, ich finde Gott in der Natur. Wenn die Blümlein riechen und die Vöglein singen und die Nachtigallen schluchzen und die so und die Bäume rauschen, das Bier schon die Waldpokal, dann habe ich Gott gefunden, nicht wahr? Darum auch am Himmelfahrtstag und so, nicht? Nein, eins hat noch keiner Gott in der Natur gefunden. Ich habe gern Natur, nicht? Aber da finden sie Gott nicht. Ist eine falsche Tür. Ist nicht wahr? Sie sind wie diese Sodomiten, die da rumlaufen, finden die Tür nicht. Und der andere schreit, ich finde Gott in der Musik, nicht? Kanon, also je nach Geschmack, nicht? Matthäus Passion oder Beethoven 9, das ist ganz moderne. Es gibt moderne Jetsfahrer jetzt. Offenbar sind die der Ansicht, dass der Jets die Tür ist, um Gott zu finden, nicht wahr? Das ist auch keine Türe. Nichts gegen Beethovens 9 ist herrlich, aber die Tür zu Gott ist das nicht. Nein, nein. Die größte seelische Erhebung ist noch keine Tür zu Gott. Die größte seelische Erhebung ist noch keine Tür zu Gott. Nun lesen wir heute überall, das könnt ihr ganz Spanien lesen, Maria ist die Pforte der Gnaden. Maria ist die Tür. Maria ist die Tür. Die Kirche, die es lehrt, müsste jetzt ehrlicherweise die Bibel verbrennen. Wird sie auch eines Tages tun, meiner Meinung nach. Sodom-Leute, die an den Türen rumtasten und lauter Türen finden, die richtige nicht finden. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wir kommen zu Jesus und gehen durch ihn zum Vater. Oder wir bleiben in Ewigkeit gottverlassene Leute. Mit einer unerhörten Radikalität sagt dieses Wort, Jesus allein. Jesus müsst ihr haben. Wer mich sieht, sieht den Vater. Nicht eine Tür, sondern die Tür. Lassen Sie mich noch ein Letztes sagen. Der Zwischenruf, der Mann, der ihn machte, den seltenen Mann, ne? Der die Antwort, die er bekam, und der leise Vorwurf. Ich muss Ihnen noch den leisen Vorwurf zeigen.
Hoffentlich können Sie mir noch zuhören. Es ist etwas dunkle Luft heute bei diesem Regen. Aber es ist so wichtig. Der leise Vorwurf. Ich sagte eben, es ist so schön, dass der Herr Jesus dem Philippus geantwortet hat. Aber ich würde doch etwas unterschlagen, wenn ich nicht Sie darauf hinwiese, dass der Philippus einen leisen Vorwurf kriegt. Philippus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. So lange. Dieses so lange hat mich toll getroffen. Als ich studierte in Tübingen, war da einer, der hat schon lange vor mir angefangen. Und als ich Examen gemacht hatte, ich glaube, der ist heute noch da. Wir nannten bloß den ewigen Studenten, nicht? Der kam nicht zum Zug, er kam nicht zum Examen, nicht? Der ewige Student. Eine komische Figur. Und ich vergesse nicht, wie einmal in so einem engeren Kreis einer ihm so vornahm und sagt, jetzt bist du schon im 12. oder 14. Semester und hast immer noch kein Examen gemacht. So lange studierst du nun schon und es ist immer noch nichts geworden. Es gibt auch im Geistlichen ewige Studenten. So lange studierst du schon. So lange bin ich bei euch, Philippus. Da hört man eine Menge Wort Gottes. Da sitzt man oft im Gottesdienst. Man war auch mal eine Gruge halb ein Jansbrüder. Man hat die Essener Pfarrer so abgeklopft. Kennt das alles? Man ist sogar vielleicht in der Bibelstunde. Man war bei Pastor Weigel im Jugendhaus. Ne? Ich habe schon Weigel gehört. Und es kam nie zu einer Wiedergeburt, nie zu einer wirklichen Erkenntnis Jesu Christi, nie zu einer Erkenntnis des eigenen verlorenen Zustandes. Es kam nie zu einer Übergabe an den Herrn Jesus. Es ist bis heute zu keinem geordneten Gebetsleben gekommen und zu keinem Studium der Bibel. So lange bin ich bei euch, sagt Jesus zum Philippus, und warnt ihm vor dem Stagnieren des geistlichen Lebens. Dann ist man besser gottlos. Wir finden dieses Klagen und Anklagen, Vorwurfsvolle, so lange in der Bibel häufig. Da sagt doch lebendige Gott zu einer tauben und sturen Welt, den ganzen Tag habe ich die Hände, meine Hände ausgestreckt zu dem Volk, das sich nicht sagen lässt. Wort, das zweimal in der Bibel steht. Den ganzen Tag, so lange, habe ich meine Hände ausgestreckt. Und wer nimmt Notiz davon? Oder es gibt einen Hebräerbrief im Neuen Testament. Da schreibt der Apostel an die Christen von so lange. Ihr, die ihr längst solltet Meister sein, bedürft wiederum, dass man euch die allerersten Buchstaben des göttlichen Wortes lehre und dass man euch Milch gebe, und nicht Zuckerflasche, dass man euch Milch gebe und nicht starke Speise. Und nicht starke Speise. So lange bin ich bei euch, Philippus, und noch nichts rausgekommen dabei. Wissen Sie, was Gott verhaftet? Das sind die sogenannten christlichen Leute. Ich glaube, Gott kann mit Atheisten fertig werden. Aber die christlichen Leute, wo Jahr für Jahr derselbe langweilige Status da ist, denen sagt der Herr, oh, dass du kalt oder warm wärst. Aber nun geh irgendwo in die Entwicklung hinein und stagnier nicht so schrecklich, weil du laufest in die Ausbein aus meinem Munde. Das wollen wir recht ins Herz nehmen, dieses so lange. Wie sagt die Bibel? Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Und der Paulus schreibt in Timotheus, dem jungen Mann, dass dein Zunehmen offenbar werde. Wir wollen es ins Herz nehmen, dass wir mal richtige Schüler der Gnade Jesu Christi werden und dann aber nicht ewige Studenten bleiben, sondern auch, sage ich mal so sagen, Assessoren der Gnade werden und Referendare der Gnade und eines Tages Meister der Gnade. Das heißt nicht, dass wir sie meistern, aber dass wir zugenommen haben in der Gnadenerkenntnis Jesu Christi. Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, wir wollen dir danken, dass du dir mit deinen Jüngern Mühe gibst, sie weiterzuführen. Und lass uns doch zu diesem Kreis gehören, mit denen du dir zu schaffen machst. Lass uns bei denen sein, an denen du nicht vorübergehst, deren Zwischenrufe du hörst. Amen.